Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, heute sprechen wir in eigener Sache sozusagen. Sie haben ein neues Buch publiziert mit dem Titel Mensch mit Ausrufezeichen Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Und Sie schreiben dort, ich bin ein Verzweifelter, verzweifelt, weil ich sehe, wie ein großer Teil der Menschen aus der Geschichte nicht lernt, verzweifelt, weil die Demokratie, die mir das Leben ermöglicht hat, zerbröselt. Ist das ein Existenzkampf? Was ist geschehen in den letzten Jahren?
Also erstens steckt im Wort verzweifelt das Wort Zweifel. Und ich glaube, dass das eine Grundeigenschaft des Demokraten ist, dass wir viel zu wenig in den letzten Jahren angewandt haben. Übrigens auch am Selbstzweifel. Und wenn man lange nicht zweifelt, dann kann es passieren, dass man dann in einer Lebenswelt aufwacht, in der das Verzweifeln andeutet, dass man nicht mehr sehr viel Zeit hat. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung zwischen Frieden und Krieg, zwischen Demokratie und autoritärer Diktatur uns in den Demokratien kurz bevorsteht, auch in Deutschland, auch in Frankreich, aber in allen Demokratien, in denen wir leben. Wir haben sehr viele Jahre nicht gezweifelt und jetzt sind wir alle überrascht und das ist ganz furchtbar, weil mich überrascht, wie überrascht alle sind. Das hat viel mit Selbstverdrängung zu tun, das hat viel mit einem guten materiellen Leben für die meisten Menschen zu tun gehabt und mit dem sich nicht mehr anstrengen wollen und beschäftigen wollen, was ist denn wirklich der urfundamentale Grund, warum es uns so gut geht. Und der ist natürlich auch materiell. Aber was habe ich vom ganzen Geld, wenn ich morgens aufstehe und Angst habe, verhaftet zu werden, den falschen Film anzuschauen, ein Theaterstück zu sehen, das verboten sein wird. Und deswegen glaube ich, dass diese Verzweiflung jetzt ein Aufruf ist, endlich aufzuwachen.
Da sind Sie aber auch verzweifelt über eine Art Diskrepanz, denn verantwortlich für diese Entwicklungen ist ja der Mensch. Das heißt, dieser Mensch, der alles ändern muss, ist aber auch die Ursache des Ganzen.
Der Zwischenweg ist die Verzweiflung, denn natürlich muss die Demokratie nicht zerstört werden, im Gegenteil, aber sie muss gepflegt werden, sie muss begossen werden wie Blumen, sie muss weiterentwickelt werden. Das heißt, Demokratie ist Anstrengung, aber das Ergebnis der Anstrengung ist noch mehr Freiheit, noch mehr Liberalismus, noch mehr Aufklärung, das heißt noch mehr Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Und wir haben, das ist das Gegenbild, das Trump uns mittlerweile auch in Amerika selbst zeigt, aber auch Orban in Europa, wir haben mittlerweile Bewegungen, wo Menschen zwar und Parteien demokratisch gewählt wurden, aber sie üben diese Wahl aus, um die Demokratie wieder abzuschaffen. Das ist die Gewaltenteilung, das ist die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Presse, es ist die Freiheit zum Atmen. Und wenn wir uns gleichgültig dem gegenüberstehen, werden die gewinnen, wo wir eines Tages aufwachen und überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeiten haben oder wenn wir sie dann ausüben, sie uns ins Gefängnis oder zum Friedhof bringen werden.
Nun ist das Buch keine Dystopie, sondern es ist eines, das an den Menschen glaubt. Diese Verzweiflung soll ja Antrieb sein zum Handeln, eigentlich eine kantische Maxime bedeuten. Sie rufen auf, Weckruf, Warnruf, Liebeserklärung. Was erwarten Sie?
Also ich persönlich, trotz allem, auch meine Biografie, meine Eltern waren im Holocaust und ich lebe in Deutschland seit den 60er Jahren, in diesem Europa. Ich persönlich bei allen Rückschlägen liebe das Leben und liebe den Menschen, denn das Vertrauen und die Zuwendung zu Menschen sind ja der Sauerstoff des Demokratischen. Die Demokratie kann nur existieren, wenn wir den Menschen, und zwar jeden Menschen, und das ist ja mit den Menschenrechten die Würde des Menschen und der Aufklärung aufgebaut worden, als eine einzigartige und eine Person sehen, ein Mensch sehen, der in seiner Lebensentfaltung ein gutes Leben leben soll, wie das die Philosophen sagen. Die Diktatur verachtet den Menschen. Nein, es ist schlimmer. Der Mensch ist in der Diktatur, den Diktatur völlig gleichgültig, was wir ja überall sehen können. Sie sind sogar die ersten Opfer des Diktators, die eigene Bevölkerung. Und dieser Gegenentwurf des Demokratischen ist eigentlich wirklich das, was mir ja den Sauerstoff zum Leben gegeben hat. Ein gutes Leben, wie ich es lebe, die Freiheit zu denken, die Freiheit zu sagen, was ich denke, die Freiheit gegen den Strom zu schwimmen, aber auch die Freiheit, ein Croissant zu essen, obwohl in Deutschland das Schwarzbrot die nationale Bäckerei darstellt. Aber man darf eben auch Croissants essen, obwohl das französisch ist. Das klingt banal, aber all diese tausenden freien Lebensentscheidungen, die uns gar nicht bewusst sind, die wir jeden Tag machen, sind in der Demokratie. Der Wunsch der Demokratie, seid frei, lebt euer Leben und versucht das, was ein Leben anbieten kann, auch auszupacken. In der Diktatur packt man nur das aus, was der Diktator will. Und wenn man es nicht so will, dann ist man in der Regel tot.
Nun, all das hat ja auch seine Ursachen bei uns in unseren Gesellschaften. Sie monieren Bequemlichkeit, Langeweile. Sie geben viel Verantwortung auch den neuen Entwicklungen bei sozialen Medien. All dies gibt ein Konvolut, das dazu führt, dass eben eine Art Müdigkeit und somit ein Leerlauf in der Demokratie entstanden ist. Und das gibt natürlich Freiräume für die gefährlichen Entwicklungen, die Sie beschreiben.
Ja, Langeweile, Bequemlichkeit, Dekadenz. Man hat sich gut eingerichtet. Man hat sich über 20, 25 Jahren um sich gekümmert. Die neoliberale Phase ist eine der gefährlichsten Unterdrückungsphasen geworden zu dem, was die Motivation für mehr Freiheit, für mehr Grundwerte bedeutet. Und gleichzeitig haben wir damit auch bezahlt, ohne dass wir deswegen in Handlung gehen mussten, was uns gestört hat. Das Do Not Disturb-Schild war eigentlich das Phänomen unseres Lebens. Wir wollten nicht gestört werden. Aber so ein Leben gibt es weder im Mikrokosmos noch im Makrokosmos. Und natürlich haben sich diejenigen, die die Demokratie zerstören wollen, die Macht und die Kraft des Stärkeren wieder einsetzen wollten, nicht zurückgezogen, wie wir das getan haben. Sie haben in diesen 20, 25 Jahren Entwicklungen gehabt. Dazu gehören auch Entwicklungen, und das ist eine technische Fortschrittstechnologie wie die Internetrevolution. Aber in der Internetrevolution gibt es dann eben die Social Media, die eine Verrohung, eine Verplattung, eine Propaganda Grundlage geschaffen haben, um Menschen zu verdummen. Es gab plötzlich die Diskussion, die Trump durchgeführt hat. Was ist schon die Wahrheit? Wenn die Lüge die Wahrheit ist und die Wahrheit die Lüge ist, können wir uns auf nichts mehr verlassen. Aber unsere Demokratie lebt vom Wissen, von der Wissenschaft, von der Aufklärung. Und wir können sehen, dass an verschiedenen Punkten Disruptionen stattgefunden haben. Eine große Sünde der Politik, aber auch der Gesellschaft, war die Geostrategie, jedenfalls in Europa, vollkommen auszublenden. Und Geostrategie ist, war und wird immer eine der ganz großen auch Kriegs- und Diktaturmomente sein in der Welt. Und unsere Demokratie ist jung und die autoritären Diktaturen sind alt. Und vielleicht haben wir uns überschätzt und die Diktatoren unterschätzt. Aber das Ergebnis ist ja noch nicht das letzte Wort. Wir sind ja noch nicht am Ende und wir haben auch die besseren Argumente. Es wird nur höchste Zeit, entschuldigen Sie, wenn ich es etwas banaler sage, dass wir unseren Hintern aus den Sesseln holen, dass wir uns aktiv wieder für das begeistern, was uns das gute Leben geschenkt hat. Wissen Sie, man schaut sich so manche Milliardäre an und Oligarchen, die plötzlich dann doch von Putins Gnaden abgesetzt werden, da helfen die Milliarden auch nicht. Und wer glaubt, dass Geld die einzige Möglichkeit ist, im Konsum ein gutes Leben zu leben, hat nichts vom Leben verstanden. Bildung ist wichtig. Und das haben wir auch übrigens in den meisten Ländern nicht fortentwickelt. Unsere Kinder und Jugendliche gehen in Schulen, in denen digitale Kompetenz, in denen aber auch Medienkompetenz, in denen politisches Wissen und vor allen Dingen, darüber haben Sie noch nicht gesprochen, Streitkultur wieder geübt wird. Wir verrohen ja gerade, wir sind laufende Ausrufezeichen. Jeder, der etwas sagt, hat recht und der Begriff des Kompromisses ist überhaupt nicht mehr denkbar. Wenn zwei Ausrufezeichen sich treffen, dann gibt es Gewalt. Ich empfehle nicht nur das Fragezeichen, sondern ich möchte wieder auch in den Mittelpunkt unserer Kommunikation den Kompromiss anbieten. Denn letztendlich müssen wir doch zusammen leben und das heißt Brücken bauen. Und wenn wir die nicht bauen, werden einige sterben. Und das ist vermeidbar. Das ist mir wichtig in diesem Buch. Es ist vermeidbar. Wir können Demokratie fortentwickeln und wir können die Feinde der Demokratie mit der Demokratie besiegen, wenn wir überhaupt wieder wissen und wertschätzen, was Freiheit ist.
Freiheit und Demokratie bedingen sich, aber es ist natürlich klar, dass Sie dieses Buch geschrieben haben mit Ihrem biografischen Hintergrund. Sie kennen natürlich aus der zweiten Generation die Kriegserfahrung. Das ist ja ganz anders bei der heutigen jungen Generation oder all jenen, die weit nach dem Krieg geboren worden sind. Und vielleicht liegt da natürlich auch ein Kern des Problems, dass Friedenszeiten, Demokratiezeiten eben nicht die beste Sozialisation sind, um sich zu engagieren, um die Zivilgesellschaft zu mobilisieren.
Die Diktaturen sind im Vormarsch, aber das ist das viel Schlimmere. Die Demokratie ist im Rückmarsch, sie ist defensiv. Und ja, Sie haben einen Punkt getroffen. Ich glaube, dass Menschen, die, und das sind die meisten Menschen, die wir in der Freiheit lebend sind, haben alleine biografisch, und das ist ja eigentlich wunderbar, nie Krieg und Diktatur selbst erlebt. Und das Wunderbare hat aber einen Nachteil, wir empfinden das dann als etwas Selbstverständliches. Aber nichts ist selbstverständlich, nichts ist statisch, alles bleibt dynamisch. Währenddessen diejenigen, die im besten Sinne des Wortes, in dem Fall will ich das ohne Ironie sagen, ein verwöhntes Leben haben, denn selbst in unserer Gegenwart, wir sehen das doch durch Flucht, durch Migration, wir sehen das durch Krieg und wir alle Unglücke, auch Hunger, die auf dieser Welt sind, wissen wir, dass wir die wenigen Privilegierten auf dieser Welt sind. Wer aber das nicht empfinden kann, weil er immer so gelebt hat oder nicht genug wertschätzen kann, wird sich weniger engagieren, um die Bedrohung wieder abzuwehren. Und natürlich hat auch meine jüdische Biografie damit zu tun, denn sie hängt damit zusammen, dass meine Eltern den Holocaust überlebt haben. Und mir ist vielleicht eben durch diese Wechselwirkung, die ich auch als Flüchtling erlebt habe, ich bin geboren mit einem staatenlosen Pass, Refugié Polonais. Ich bin erst mit 18 Jahren mit einem regulären Pass in die Welt gegangen. Vielleicht ist mir dadurch persönlich das so viel deutlicher. Und wenn einem das erstmal bewusst wird, zwischen den zwei Alternativen zu wählen, dann werde ich mich immer für die Freiheit entscheiden. Aber ich entscheide mich für die Freiheit als auch ein politisches System, nämlich das demokratische System. Und Sie haben vollkommen recht, wenn man das so nicht in sich trägt, Erfahrung gemacht hat, wird es schwerer zu sagen, naja gut, also ich gehe jetzt auf eine Demo. Gut, ich engagiere mich im Stadtrat. Gut, ich mache was für meine Nachbarn. Nur, wer es nicht tut und wenn wir es nicht tun, werden wir diese Auseinandersetzung verlieren, denn die anderen meinen es ernst. Und wer sind denn die anderen? Wir haben eine Großmacht wie China, eine Großmacht wie Amerika, eine mittelgroße Macht, aber eine Großmacht in Europa wie Russland. Und sie machen sich auf den Weg. Sie sagen uns das. Sie sind aggressiv und leider, und das ist eines der bestimmenden Faktoren, warum ich das Buch Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten, aber mit der Überschrift Mensch geschrieben habe, wenn die größte weltliche Demokratie selbst die Demokratie mit Füßen tritt, und das tut Donald Trump. Er versucht, sich einzumischen in auch gegen die Verfassung stehende Aktionen, sei es, dass er jetzt mit dem Militär in den Städten eingreifen will, um Ruhe zu haben, dass er sich in die Notenbank einmischt, dass er sich mit Dekreten immer mehr außerhalb seiner Rechte bewegt. All das sind Momente, wenn die also Vorbildsdemokratie so umschwenkt, dass wir, die wir in Europa leben, die wir uns überschätzen, auch von unserer Bedeutung her, mit dieser Macht des Stärkeren, die eine autoritäre, antidemokratische ist, erdrückt werden, wenn wir uns nicht selbst definieren. Das können wir aber. Wir können aufstehen, wir können Demokratie leben, wir müssen uns dann anstrengen, vielleicht werden wir auch Verzicht üben müssen, aber wenn wir an unsere Kinder denken, dann ist dieser Verzicht mit Zinseszinsen verzinst.
Nun basieren aber diese Entwicklungen, die Sie beschreiben, auch auf Mehrheiten. Also in demokratischen Ländern sind die Regierungen meistens durch Mehrheiten zustande gekommen. Das sind Mehrheiten, die wir, würde ich sagen, als Demokraten demokratisch respektieren müssen. Sind Sie ein Schönwetterdemokrat? Also respektieren Sie die Mehrheiten dann nicht mehr, wenn sie eben in eine andere Richtung gehen?
Nein, ich glaube zutiefst an die Demokratie. Ich übe gerade mit meinem Sohn, der in politischen Wissenschaften in der Schule das Grundgesetz durchnimmt, was das eigentlich ist. Und ich habe mir jetzt das Grundgesetz nochmal deswegen sehr genau anschauen müssen. Dasselbe ist mit den Menschenrechten, die Europäische Menschenrechtscharta, die UN-Menschenrechtscharta. Das ist das Beste, das Großartigste, das lebenszugewandteste und dem Mensch am ehesten entgegenkommendste philosophische Rechtskonstrukt, das man sich je als Mensch erdacht hat. Und das will ich sagen, es haben ja Menschen erdacht. Menschen sind über Jahrhunderte zu diesem Weg gekommen der Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit. Was für wunderbare Werte sind das denn? Der Solidarität und der Tatsache, dass niemals ein Mensch mehr bestimmen kann, wer ein Mensch ist. Nur, dass diese Werte auch gelebt und geschätzt werden müssen. Das ist ja die erste Voraussetzung, dass Demokratie funktioniert. Demokratie funktioniert, wenn Menschen Demokratie wollen und Demokraten und Demokratinnen sind. Und ich gebe Ihnen recht, das ist unter Umständen ein Zweckoptimismus. Und das steckt natürlich in dem Wort Verzweiflung drin. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen lieber irgendeinen Führer hinterherrennen wollen, sich verblöden lassen wollen, ihr Wissen für irgendwelche Lügen hergeben wollen, wissend, wenn sie in die Geschichte der europäischen, das muss gar nicht der jüdischen sein, oder der Weltgeschichte, sich auch in der Gegenwart anschauen, wohin führt das, wenn Diktatoren die Macht haben. Und an diesem Punkt, und davon bin ich überzeugt, haben wir nur noch wenig Zeit. Die Frage zwischen Frieden und Krieg ist bereits in Europa mittendrin. Und die Frage zwischen Diktatur, autoritäre Systeme wie in Ungarn, bald vielleicht auch durch Wahlen, es war ja kurz schon so, in Polen und in anderen Ländern Europas wie auch Italien, da haben wir das als soft-autoritäre Systeme, sind ja bereits implementiert. Von Amerika haben wir schon gesprochen. Wir haben wenig Zeit und wenn wir diese wenige Zeit nicht nutzen, und das will ich dann deutlich sagen, und deswegen ist dieses Buch so ein leidenschaftlicher Appell, dann können wir heute jedenfalls als Zeugen unserer Zeit nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Und wir können dann auch unsere Hände nicht in Unschuld waschen. Und das will ich aber immer wieder betonen. Die nächste Generation, ich bin jetzt 69, aber die jetzt Geborenen, die 30-Jährigen, werden dann viele Jahre in einer Welt leben müssen, in der weder ich leben will, noch die Jugend leben sollte. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die besseren Argumente haben. Wir müssen nur mit den Menschen sprechen. Und es stimmt nicht, wie Sie unterstellt haben, dass sie überall Mehrheiten haben. Sie haben teilweise Koalitionsmehrheiten. Das stimmt. Aber auch dort, wo sie Mehrheiten haben, bin ich als Demokrat und solange die Demokratie freie Wahlen zulässt, auch das, was für ein wunderbarer Begriff, freie Wahlen, kann sich das auch noch mal schnell ändern. Aber ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir sind nicht mehr lange in der Lage, die eigene Dynamik so fortzusetzen. Es kann uns passieren, dass die autoritären Kräfte gewinnen, aber ich habe gesagt, es kann. Ich habe nicht gesagt, es muss. Und deswegen, solange es nicht der Fall ist, haben wir jeden Tag die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke, meine eigene und die gesamte. Und da darf man sich auch nicht überschätzen. Man ist nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen. Aber in der Freiheit ist das Schöne, dass die Mosaiksteinchen leuchten.
Nun gibt es natürlich auch einen jüdischen Subtext im Buch. Sie sind besorgt über die Entwicklungen, über Antisemitismus, über neuen Judenhass in Europa, aber auch in Amerika, in der freien Welt. Und damit verbunden natürlich die Frage, wie sehen Sie die jüdische Zukunft in dieser freien Welt? Hat die freie Welt versagt? Hat sie die Chance nicht gepackt? Ist das Judentum, die jüdische wie andere Minderheiten wieder eines der ersten Opfer, die Sie beschreiben? Und wie schätzen Sie das ein für die Zukunft?
Also erstmal die realistische und letztendlich auch die weltphilosophische. Juden und jüdische Menschen können kein freies, gutes Leben haben dort, wo autoritäre Ideologien regieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es rechtsextremistisch, linksextremistisch, islamistisch oder sonst ein Ismus ist. Das ist kontradiktisch. Die jüdische Freiheitsliebe steht im krassen, konträren Gegensatz zu autoritären Vorstellungen von Mensch und Gesellschaft. Und wir erleben es ja gerade auch in Europa, aber auch mittlerweile unter Trump, dass jüdisches Leben, und das liegt daran, dass alle drei Elemente, aber vordergründig der Rechtsextremismus, jüdische Menschen und die Vorurteile, die im Judenhass verhaftet sind, triggern, bedienen und mittlerweile immer erfolgreicher bedienen. Der Judenhass hat eine Reaktivierung und eine Entschämung, wie ich es seit Jahrzehnten nicht erlebt habe. Es kann es jüdisches Leben trotzdem geben, schauen Sie sich die tausendjährige Geschichte des Judentums an. Solange wir als jüdische Menschen unsere Liberalität, unsere Zugewandtheit zum Leben und zum Menschen und die Betonung, dass der Mensch einzigartig ist, wenn man es religiös begründen will, weil er Gottes Wesen ist, nicht aufgeben, sondern für diese freiheitlich-liberale Betrachtung eines Menschen, nicht nur eines jüdischen Menschen, stehen und kämpfen. So lange kann jüdisches Leben selbst im Makrokosmos überleben, mit vielen, vielen Opfern. Und wer jüdische Geschichte sieht, der braucht gar nicht erst in den Nationalsozialismus reinzuschauen, weiß, wie viele Opfer es sind. Und ich will dann doch auch über jüdisches Leben in Israel reden. Ich bin schon beunruhigt, wie sehr in der israelischen Gesellschaft und damit im jüdischen Leben beispielsweise das Leben von Menschen, die nicht jüdisch und nicht israelisch sind, momentan in einer Art und Weise von einem Teil der Politik besprochen wird und beleidigt wird und die Menschenwürde in Frage gestellt wird, der Respekt nicht mehr vorhanden ist, bei allen begründeten Verteidigungsnotwendigkeiten muss man immer daran erinnern, dass selbst in einer solchen kriegerischen Situation man nicht verlieren darf, was der Cheretz vor dem Menschen ist. Und so gesehen, ja, Sie haben recht, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir in Europa leben, aber selbst mittlerweile in Amerika, wo der Antisemitismus explodiert, ist gar nicht um die Frage 5 vor 12, 12 oder 5 nach 12, die Bedrohung des Lebens, und zwar eines jüdischen, freien und respektvollen Lebens, ist bereits so massiv, dass wir uns ja alle die Frage stellen, wohin können wir sonst noch gehen? Wie wird es unseren Kindern gehen? Und wir leben in Angst, und ich sage zu Recht. Muss das so bleiben? Nein. Müssen wir dann in den Makrokosmos uns aktiv beteiligen? Ja, weil wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir haben der Gesellschaft etwas zu geben, nämlich diesen Blick in die Welt und zum Menschen. Ein zugewandter, ein menschlicher Blick in Respekt und Menschenwürde.
Sie setzen im Buchtitel Nach Mensch ein Ausrufezeichen. Warum nicht ein Fragezeichen?
Weil der Mensch das Absolute dessen ist, was wir betrachten. Den Mensch in Frage zu stellen als Mensch, ist bereits der Beginn vom Ende.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.